ARD Sounds.
Tobi, weißt du, was das Motto bei dieser WM ist?
Nein.
Zahlen bitte.
Oh, fang nicht wieder mit Rechnen an, bitte.
Wir müssen aber rechnen. Es ist der letzte Gruppenspieltag. Wir legen uns einfach einen Block und einen Stift parat und können an der Stelle feststellen, wie gut, dass Deutschland schon vor dem letzten Gruppenspiel als Gruppensieger festgestanden hat. Da war es nämlich nicht so schlimm, dass das hier passiert ist.
Es ist vorbei! Es ist vorbei! Deutschland verliert! Der Zug hat doch eine Bremse und er wird heute hier vor den Toren von Manhattan einmal aufs Nebengleis gesetzt.
Ja, passiert schon mal, wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist.
Ja, aber der Fahrschein für die K.O.-Runde bleibt gültig, oder?
Das
Deutschland-Ticket.
Ja, genau. Damit erstmal herzlich willkommen zum Sportschau-WM-Update. Tobi Schäfer ist wieder da. Ich bin Anne Hild. Und bevor wir über die deutsche Niederlage gegen Ecuador sprechen, haben wir noch zwei Spiele, die gerade erst ganz frisch zu Ende gegangen sind. Die Türkei gewinnt last minute noch mit 3:2 gegen die USA. Damit die Mexikaner der einzige Gastgeber, der alle Gruppenspiele gewonnen hat. Und Australien und Paraguay spielen 0:0. Damit ändert sich erstmal nichts in der Tabelle in Gruppe D. Die USA standen ja vorher schon als Gruppensieger fest. Die Türkei war schon sicher ausgeschieden. Mit welchem Gefühl verabschieden sich die Türken jetzt von dieser WM?
Ja, besser geht's ja nicht. In der 8. Minute der Nachspielzeit noch den Siegtreffer zum einem Sieg, der nichts mehr einbringt.
Ja,
aber fürs Gefühl ist es jetzt, glaube ich, ganz versöhnlich, dass sie da jetzt nochmal so ein spektakuläres Ende gegen einen der Gastgeber geschafft haben. Das war ja insgesamt überhaupt wirklich ein Fußballspiel, das man sich richtig gut angucken konnte. Also man kann auch gut sein, wenn es um nichts mehr geht.
Und für Can Uzun persönlich dürfte das auch nochmal das Erfolgserlebnis gewesen sein. Ne? Auf ihn wurde ja wirklich nicht so gesetzt. Es gab 7 Wechsel in der Startelf, er war keiner davon und dann macht er aber das entscheidende Tor.
Es war ja überhaupt das Duell der zweiten Anzüge in den USA, auch 9 Wechsel, glaube ich, in der Startelf. Mhm. Und ja, für die war es natürlich jetzt dann so ein kleiner Stimmungsdämpfer, weil die Euphorie groß war. Aber das werden sie schnell abschütteln, wenn es dann weitergeht im 16. Finale.
Und dann übrigens gegen Bosnien, das steht jetzt auch schon fest. Also so langsam kristallisiert sich raus, wer gegen welchen Gruppendritten muss.
Ja, das steht jetzt schon wieder fest, oder? Also alle anderen müssen warten, aber die wissen jetzt schon, dass
Frag
es gegen...
Bitte nicht,
also das
warum.
Ist wirklich Satz des Pythagoras.
Ja, der könnte es auch für Paraguay werden, weil durch dieses 0:0 bleibt Australien Zweiter, Paraguay Dritter mit jetzt 4 Punkten. Das liest sich erstmal ganz gut und es gibt auch 3 Teams auf jeden Fall, die hinten dran bleiben werden. Aber es könnte halt sein, dass dass halt genug vorbeiziehen und sie dann auf diesem undankbaren Platz direkt unterm Strich landen. Es könnte am Ende sogar auf die Fairplay-Wertung ankommen. Die sieht auch nicht so gut aus mit einer roten und 6 gelben Karten. Aber war es dann vielleicht auch am Ende zu wenig, wenn du in so einem Spiel mit einem Tor alles klar machen könntest?
Also es war von beiden Mannschaften zu wenig. Paraguay gegen Australien, das war ein 0:0 der, sagen wir mal, schlechteren Sorte. Das hat sich jetzt wirklich nicht so richtig toll angefühlt, nachts um 4 Uhr dieses Spiel gucken zu müssen.
Tobi, dürfen.
So haben eigentlich beide Teams nichts im 16. Finale verloren, aber vermutlich werden ja dann beide jetzt dabei sein. Ja, mal gucken, was dann passiert, wenn es dann in die K.O.-Phase geht.
Ja, Australien spielt gegen den Zweiten aus Gruppe G. Auf die Gruppe schauen wir nachher. Die USA, wie gesagt, eh schon Gruppensieger gegen Bosnien dann. Und dann sprechen wir jetzt über Deutschland. Gestern zum Abschluss der Gruppenphase mit der 1:2-Niederlage gegen Ecuador. Der Würzmoment war da. Sané hat sein erstes Tor gemacht. Aber Tobi, bevor ich dich nach deiner Einschätzung frage, hören wir mal, was die deutschen Fans im Stadion gesagt haben.
Die entgleisten Gesichtszüge.
Mir hat ein kleines bisschen der Wille gefehlt. Heute war die Luft raus irgendwie.
Körperlich waren die uns echt überlegen. Wenn du weißt, du musst nicht gewinnen, fehlt dir vielleicht nochmal der letzte Zug.
Für mich natürlich, weil diese Tickets natürlich gar nicht mal so günstig sind, ist es dann doch schon eine etwas bittere Pille.
Definitiv 2 Hörstürze, also bei den beiden Toren. Also beim Ausgleich und beim Führungstor für Ecuador, da ging es schon richtig ruck durchs Stadion.
Laut war es auf jeden Fall. War ja auch so zu erwarten, dass Ecuador die Lautstärke technische Überhand haben wird. Aber dass es auch auf dem Platz für Ecuador ausgeht, habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt.
Da war Ecuador auch lauter auf dem Platz.
Ja.
Also zumindest aggressiver, mit mehr Herz. Ich finde ja, man hat, und es haben ja auch viele gesagt, man hat schon gemerkt, Ecuador muss und Deutschland muss eben nicht. Soll natürlich keine Ausrede sein, aber es war letztendlich so. Und ja, das Fazit ist im Prinzip jetzt am Ende der Vorrunde für die deutsche Mannschaft. Hier haben alle Hitze frei aufgrund der Temperaturen und Deutschland hat ordentlich Hausaufgaben aufbekommen, würde ich sagen.
Ja, es sieht ja auch so aus, als würden sie halt nicht den gewohnt freien Tag bekommen nach dem Spiel, beziehungsweise dann hatten sie ja immer quasi erst Spielersatztraining und dann eben den freien Tag. Ist natürlich auch das Ding, es haben jetzt so gut wie alle Spieler mal auf dem Platz gestanden. Nur zwei haben noch gar nicht gespielt. Das ist einmal Odra Ogu und der andere ist Nick Woltemade. Den hattest du ja eigentlich gefordert für das Spiel.
Ja, hat mich auch überrascht. Hätte ihn jetzt auch mal gebracht. Aber die Tatsache, dass Nagelsmann dann in der zweiten Halbzeit da wirklich auch wahnsinnig durchgewechselt hat, also das können wir vielleicht nochmal zusammenfassen, wer da alles gekommen ist. Da wurde es ja wirklich dann teilweise auch ein bisschen unübersichtlich. Also Stiller für Pavlovic, Thiao für Kimmich, Undaf ist natürlich reingekommen für Havertz, Bayer für Metscher. Groß ist noch reingekommen für Wirtz. Das war totaler Wechselalarm. Da warst du natürlich auch völlig weg von diesem Rhythmus und der Eingespieltheit, die man eigentlich oder das man eigentlich beibehalten wollte jetzt in dem Spiel.
Hat mich auch total gewundert. Also das
und vor allem der Kimmich-Wechsel, das hat er gesagt, das war geplant, dass er da rausgeht, um ihn auch ein bisschen zu schonen. Da überlege ich mir, wenn du sowieso vorhast, ab Minute 60 oder wann es war, zu rotieren, dann machst du doch gleich von Anfang an.
Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Also vielleicht hat er sich das auch anders vorgestellt und dachte, ab Minute 60 führt Deutschland 3-0 und dann kannst du halt einfach so durchwechseln. Aber ich habe auch, also du hättest denen, die dann auf dem Platz waren, ja auch die Möglichkeit geben können, mal ein paar mehr Spielminuten zusammen zu sammeln und dann halt eben nicht dieses, du hattest vorher schon so ein bisschen das Gefühl, dass es, Nagelsmann hat ja auch gesagt, dass es Freestyle war, was die Positionen angeht, auch schon in der ersten Hälfte und dann in der zweiten war es halt teilweise wirklich vogelwild, auch so, wer für wen gewechselt wurde.
Ja, und vor allem dann auch sehr undankbar für die, die dann reinkommen, die sollen dann dieses bis dahin ja doch irgendwie nicht richtig gutes Spiel dann noch retten, ist eben dann ja auch nicht geglückt. Hinten raus dann noch ja auch die Niederlage. Da gehen jetzt viele mit einem echt miesen Gefühl irgendwie aus dem Spiel raus. Also ist jetzt keiner so richtig abgefallen, aber ist auch keiner so richtig hervorgestochen. Ja. Außer Leroy Sané.
Ja, sein allererstes Tor bei einer WM.
Nicht nur deswegen, auch so hat er auch in der Verteidigungsarbeit wieder richtig gute Arbeit geleistet. Klar, er wird jetzt wieder auch an so ein paar vergebenen Chancen gemessen. Er hätte ja durchaus noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Aber das stand ihm, glaube ich, auch der Platz ein bisschen im Weg.
Ja, lass uns mal hören, was unser Experte dazu gesagt hat.
Jetzt wird gewässert natürlich. Das ist natürlich jetzt für die ersten 5 Minuten des Spiels. Läuft der Ball gleich mal viel besser, aber sonst ist der Platz super stumpf.
Ja, Bastian Schweinsteiger hat das mehrmals erwähnt, dass dieser Platz eben so stumpf ist. Das ist ja, haben viele vorher schon gesagt, es fühlt sich an wie Kunstrasen, obwohl es Naturrasen ist. Die FIFA hat sich damit nicht so richtig einen Gefallen getan. Die hat nämlich auch gesagt, ja, es gibt nur diesen Moment beim Aufwärmen vorm Spiel, um sich halt an das Stadion, an den Rasen zu gewöhnen. Es gibt nicht noch ein Abschlusstraining im Stadion. Für Deutschland aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man jetzt 90 Minuten unter Realbedingungen hatte, um sich möglicherweise an den Finalrasen zu gewöhnen.
Ja, es wären noch sehr viele Spiele dazwischen, zwischen dem Spiel jetzt und dem Finale. Aber ich finde es auch irgendwie schwierig, dass ausgerechnet das Finalstadion irgendwie den kompliziertesten Rasen des Turniers hat. Aber wie gesagt, es gilt ja auch immer für beide Mannschaften. Oder hat Ecuador auf einem anderen Rasen gespielt? Ja, die hatten den gleichen Rasen.
Ich hatte
wahrscheinlich sogar.
Ich hatte den Eindruck, dass es derselbe Rasen war, ja.
Deswegen muss Deutschland natürlich sich jetzt wirklich mal inhaltlich damit beschäftigen, was in den 90 Minuten passiert ist. Und auch da war irgendwie klar, es gibt dann doch zu viele Ballverluste, die, wie ich finde, bei Deutschland auch so ein bisschen hausgemacht auch sind, weil auch gerade so die Leute vorne, Havertz, Wirtz, Sané, Musiala, die agieren ja sehr flexibel, die sind ja überall mal zu finden und das sorgt natürlich für enormen Stress, wenn du den Ball verlierst, weil da musst du dich sortieren und gegenpressen gleichzeitig. Und dann haben wir jetzt in dem Spiel gegen Ecuador, beziehungsweise die deutsche Mannschaft hat dann eben auf der Sechserposition nicht so richtig überzeugt, fand ich. Also Pavlovic und Metscher, so gut sie in diesem Turnier schon waren, da haben sie jetzt noch ein bisschen was liegen lassen.
Das stimmt, es hat mich auch gewundert, dass Nagelsmann dann, oder was heißt gewundert, aber er hat ja einmal die Doppelsechs komplett durchgetauscht. Das ist ja dann halt vielleicht auch so ein Fingerzeig, dass er sich überlegt, ob es in der K.O.-Runde dann vielleicht Sinn ergeben würde, da jemand anderen hinzustellen. Andererseits muss man sagen, in den beiden Spielen davor haben sie es echt gut gemacht. Und wenn ein Ausrutscherspiel, dann halt am besten im letzten Gruppenspiel, wenn es um nichts mehr geht.
Aber das, was sich Nagelsmann vielleicht erhofft hat mit einem Wechsel, ist auch nicht reingekommen, weil wir diese Spieler einfach nicht haben, die körperlich sind, die richtig körperlich auch mal dagegenhalten können. Wir haben keinen typischen Abräumer. So wie es Robert Andrich zum Beispiel war, der bei der EM vor 2 Jahren noch im Kader war.
Stimmt.
Andere Länder haben solche Spieler. Spanien hat einen Rodri, der da auch nochmal eine ganz andere Rolle, ein ganz anderes Profil hat. Und ja, im deutschen Team sind es dann eher dynamische Spieler und welche mit anderen Qualitäten, aber eben keine klassischen Staubsauger.
Ja. Du hast eben schon über Gefühle gesprochen. Mit welchem Gefühl geht denn Manuel Neuer aus diesem Spiel raus? Weil er hat seine erste Parade bei dieser WM. Er hat aber auch 2-mal wieder hinter sich greifen müssen.
Ja, für ihn ist natürlich super bitter, dass der erste Torschuss der Gegner bei dieser WM immer direkt drin ist. Ich glaube, er macht sich jetzt keine Vorwürfe. Es gibt viele, die sagen, das 2-1 nach der Ecke, das hätte haben können, aber das war halt so ein Ball, der ihm so vor den Händen weggespitzelt wurde. Man könnte sagen, geh doch ein bisschen energischer hin, gerade mit der Erfahrung, die Manuel Neuer hat, dann hat er das Ding vielleicht, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt von einem Torwartfehler sprechen.
Nee, der Bundestrainer macht ihm auch keine Vorwürfe.
Bei Manu finde ich bis jetzt noch kein Torwartspiel dabei gewesen, weil das erste Tor ist super schwer, weil der Ball geht durch die Beine, dann ist es immer schwer für einen Torwart, weil das ganze Tor verteidigen muss, geht dann durch die Beine und im zweiten Tor ist sehr schwer, so ein verlängerter Ball am ersten Pfosten oder vor dem ersten Pfosten, mit der Dynamik extrem schwer da zu reagieren. Der Spieler kommt dann auch aus seinem Rücken und mit einem langen Bein und stochert da rein. Ich glaube, das müssen wir vorher anders verteidigen für einen Torwart, eine extrem undankbare Situation.
Hätte mich auch gewundert, wenn er irgendwas anderes gesagt hätte, weil dann müsste er sich ja für seine Entscheidung, Neuer ins Tor zu stellen, auch kritisieren lassen.
Ja, also wir haben nicht wegen Manuel Neuer verloren, glaube ich.
Nee, das glaube ich auch nicht. Jetzt heißt es halt, sich auf den kommenden Gegner, auf das 16-Finale vorzubereiten, wobei das halt aktuell immer noch schwierig ist, weil einfach noch nicht klar ist, wer es dann wird.
Das macht mich wahnsinnig. Diese Woche macht mich wirklich wahnsinnig. Diese Rechnerei mit den besten Gruppendritten.
Ja.
Ich komme mir vor wie ein Mathe-Abi.
Auf jeden Fall geht es so oder so für die Nationalelf dann am Sonntag nach Boston. Und Manuel Neuer ist übrigens tiefenentspannt, was den Gegner angeht.
Wir werden wieder gut vorbereitet werden und ich glaube, für mich als Torwart ist es so, dass je bekannter die Mannschaften werden, desto einfacher ist es auch für mich, weil ich die Mannschaften natürlich und die Spieler auch aus dem internationalen Fußball kenne und man dann schon eher weiß, was auf einen zukommt.
Ja, das war jetzt bei Ecuador nur teilweise der Fall, dass er wusste, wer da beim Gegner so unterwegs ist. Beziehungsweise er wusste es natürlich schon, aber dass er die aus dem internationalen Geschäft kannte. Aber wir müssen trotzdem jetzt auch mal ein Lob an Ecuador loswerden, ne? Die haben wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, waren ja auch echt unter Druck, weil sie diesen Sieg einfach gebraucht haben, um weiterzukommen. Und haben das dann auf dem Platz auch abgeliefert.
Haben richtig Herz in das Spiel mit reingeworfen. Beispielhaft dafür der Trainer, der ja auch total unter Druck stand, war immer die Rede davon, wenn sie das Spiel verlieren, wenn sie nicht in die K.O.-Runde kommen, dann wird er am gleichen Tag noch gefeuert.
Der ist ja im Stadion auch ausgebuht worden vor dem Spiel, ne? Das ist ja auch krass.
Aber umso größer war dann sein Jubel auch beim Siegtor, beim 2:1. Da ist Becasese zu seiner Frau gelaufen im Stadion, weil er wirklich, glaube ich, total erleichtert war und es einfach auch ein Riesenerfolg ist für Ecuador.
Ja, das auf jeden Fall. Aber die Ecuadorianer müssen jetzt natürlich genauso auf ihren Gegner warten wie Deutschland, weil als bester Gruppendritter weiß man ja halt noch nicht, wohin es geht oder als einer der besten Gruppendritten. Dann sind wir beim Parallelspiel angekommen. Die Elfenbeinküste gewinnt mit 2:0 gegen Curaçao, ist zum allerersten Mal mit dabei in einer K.O.-Runde bei einer WM. Curaçao hat dann doch deutlich Schwächen offenbart, würde ich jetzt mal sagen, bei den Gegentoren auch so ein bisschen mitgeholfen. Aber Jan Diomande das 1:0 aufgelegt und jetzt auch seinen ersten Scorerpunkt gesammelt. Findest du, die Elfenbeinküste ist ein verdienter Gruppenzweiter?
Ja, total. Und das war jetzt ein Spiel, wir haben das natürlich nicht komplett verfolgt, weil eben Deutschland gleichzeitig gespielt hat. Aber so im Nachgang, in der Wahrnehmung war das ein Spiel, da hat sich jetzt nie das ganz große Drama abgezeichnet. Die frühe Führung in der 9. Minute, Nicolas Pepe, der ja auch das 2. Tor gemacht hat, die Elfenbeinküste überlegen, mehr Ball gehabt. Curaçao hat zwar kämpferisch schon versucht, dagegen zu halten, aber auch in den Zweikampfwerten war die Elfenbeinküste dann stärker. Wir haben sie ja auch gegen Deutschland gesehen, wie sie körperlich agieren können. Und sie stehen total verdient in der K.O.-Runde.
Und einen Titel hat sich Curaçao trotzdem geholt, nämlich den als Reiseweltmeister. Die haben in ihren 3 Gruppenspielen mehr als 10.000 Kilometer hinter sich gebracht.
Und Weltmeister der Herzen.
Das auch. Wobei, ich finde, da sind einige Teams dabei, die sich diesen Titel vielleicht holen oder schon geholt haben. Das würde ich jetzt so, weiß ich gar nicht, ob ich das schon unterschreiben würde.
Ja, wir haben in unseren Herzen ja auch Platz für mehrere.
Das stimmt. Also Abschlusstabelle in der Gruppe E. Deutschland mit 6 Punkten, Gruppensieger, Elfenbeinküste 6 Punkte direkt dahinter. Ecuador mit 4 Punkten, auf jeden Fall sicher weiter als einer der besten Gruppendritten. Und Curaçao eben mit dem einen Punkt ausgeschieden. Und dann sind wir bei der Gruppe F.
Lass uns doch kurz sagen, dass die Elfenbeinküste jetzt im 16-Finale gegen Frankreich oder Norwegen spielen wird.
Das stimmt. Das hätte ich nachher in unserer Vorschau noch erwähnt. Aber sehr gut, dass du das schon hier anmerkst. Und dann sind wir bei der Gruppe F, die Niederlande gewonnen haben. 7 Punkte haben sie jetzt insgesamt. Japan dahinter 5 Punkte. Schweden mit 4 Punkten auch weiter als einer der besten Gruppendritten. Tunesien stand ja schon vorher fest, dass da nichts mehr weitergeht. Und jetzt lass uns über die Spiele sprechen, weil so stelle ich mir die letzten Spiele an dem letzten Gruppenspieltag einfach vor. Es hat erst auf dem einen Platz geklingelt und dann direkt auf dem anderen. Wir haben zwischendrin gedacht, es könnte nochmal richtig spannend werden. Am Ende so spannend war es dann doch nicht. Die Niederlande mit 3:1 gegen Tunesien gewonnen und deswegen eben als Gruppensieger weiter.
Das Geräusch klingt ein bisschen wie, Achtung, an Bahnsteig 2, ja, der Zug ohne Bremse fährt ein. Aber es ist das Signal in den Stadien, wenn halt woanders was passiert. Und ja, klar, zwischen Japan und den Niederlanden war es dann irgendwie auf einmal spannend. Da ging es dann um die Tordifferenz und um den Gruppensieg, aber das war wirklich nur ein paar Minuten, ja, und dann hatte sich das wieder erledigt.
Ja, bei Tunesien muss man sagen, absolut unglücklicher Auftritt bei dieser WM. El Yesghiri schon wieder ein Eigentor verursacht. Also das ist ja absolut nicht seine WM gewesen. Zwischendrin hatte sein Trikot dann auch noch Auflösungserscheinungen. Da ist so die Beflockung hinten abgegangen. Und ich finde, das war relativ sinnbildlich für den Auftritt seiner Mannschaft auch.
Tunesien, die Schießbude der WM, 12 Gegentore in 3 Spielen. Da hat vieles einfach nicht gepasst und deswegen war jetzt dieses Spiel gegen die Niederlande, die Niederlage, auch überhaupt gar nicht überraschend. Sehr viel spannender war ja, ob es nochmal eine Regenunterbrechung gibt bei der Partie. Das war im Vorfeld angekündigt worden. Es hat auch ordentlich runtergekübelt in Kansas City. Ein Fanfest wurde vorsorglich schon abgesagt und dann haben wir hier gezittert, weil wir hatten das ja jetzt schon mal, als wir dann hier gefühlt tagelang...
2 Stunden Unterbrechung, ja.
Und ist dann aber nicht passiert und konnte alles regulär zu Ende gespielt werden.
Ja, und spannender war auch Japan gegen Schweden, weil da mit einem Tor mehr hätte Schweden sich ja den 2. Platz in der Gruppe holen können. Am Ende eben, wie gesagt, als Gruppendritter weiter mit einem Torverhältnis von 7:7 nach 3 Spielen, finde ich auch wild.
Es zeigt aber im Prinzip das, was Schweden kann und was Schweden nicht kann. Sie sind nach vorne hin sehr gefährlich, haben natürlich auch Einzelkönner, die ja Weltklasse sind, aber in der Defensive dann eben... Ja, so ein bisschen anfällig. Sie haben 2-mal hohe Ergebnisse gehabt, 1-mal hoch gewonnen, 1-mal hoch verloren. Jetzt eben das 1:1 gegen Japan, gegen einen Gegner im Prinzip auf Augenhöhe. Das haben sie eigentlich auch ganz gut gemacht und haben sich, glaube ich, die K.O.-Phase auch verdient.
Ja, und bei den Japanern, muss ich sagen, habe ich ein bisschen mehr erwartet. So richtig überzeugend dann irgendwie auch nur gegen Tunesien gewesen. Trotzdem glaube ich, dass da noch was kommen kann. Jetzt natürlich im 16. Finale gegen Brasilien. Es könnte dann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Und die Niederlande gegen Marokko. Also das sind beides eigentlich Spiele, auf die ich mich freue.
Ja, leider Niederlande gegen Marokko. Also für euch jetzt, die ihr keine Nachtschichten schiebt, es kommt irgendwie um 3 Uhr nachts. Aber dafür habt ihr ja uns dann nächste Woche. Wir werden euch dann alles erzählen. Und ja,
für uns gut, weil das erwarte ich, wird ein Spiel, bei dem es leicht wird, wach zu bleiben.
Und du hast jetzt Japan angesprochen. Das klingt ein bisschen enttäuscht von Japan.
Ja, finde ich schon. Ich habe mir da offensiv irgendwie mehr erwartet.
Ja, ich finde auch. Also die wurden ja auch von einigen so als Geheimfavorit genannt. Ich weiß gar nicht, Sammy Khedira hat es jetzt auch irgendwo nochmal gesagt, glaube ich, oder irgendein anderer ehemaliger Weltmeister. Ich finde die eigentlich auch nicht schlecht, aber die sind wie so ein Uhrwerk. Die funktionieren so reibungslos, das läuft stoisch gut, das ist taktisch gut, aber so die Alarmfunktion fehlt irgendwie bei den Japanern. Aber vielleicht kommt es dann jetzt in der K.O.-Phase.
Das kann sein. Schweden, wie gesagt, auch mit dabei. Aktuell Platz 1 der Gruppendritten. Und dann sind wir schon bei den Spielen, die heute Abend stattfinden. Ich habe gerade überlegt, aber wir haben alles besprochen, was in der Nacht war.
Ja, es war eine Menge und es kommt wieder eine Menge auf uns zu. Wir sind ja gerade in der Phase, da sind jeden Tag 6 Spiele. Da muss man auch schon echt wach sein, um den Überblick zu behalten.
Ja, das stimmt. Ich habe es mir aufgeschrieben zur Vorsicht. Um 21 Uhr werden die Spiele in der Gruppe I angepfiffen. Das ist die Gruppe mit Frankreich, Norwegen, Senegal und Irak. Da geht es ja darum, wer sich den Gruppensieg holt. Und zwar im direkten Duell zwischen Norwegen und Frankreich. Live zu hören bei uns im Audiostream und zu sehen im ZDF. Mhm. Das Ganze findet in Boston statt. Ich hoffe, dass die Norweger dann noch irgendeinen Pub gefunden haben, das noch Bier ausschenken kann, nachdem die Schotten und die Engländer schon da waren. Die wissen beide, sie haben das Ticket schon gelöst, aber es geht halt eben um den Gruppensieg und dann halt ja auch um denjenigen, der einen Gruppendritten bekommt im 16. Finale. Also es geht ja schon noch um was.
Ja, vor allem, man muss dann schon ein bisschen weiter gucken, weil der Gruppensieger spielt dann im möglichen Achtelfinale gegen Deutschland. Na klar, wir gehen davon aus, dass Deutschland da landet.
Ja.
Und der Gruppenzweite würde dann im Achtelfinale gegen Brasilien spielen. Da ist jetzt die Frage, was willst du eigentlich lieber? Aktuell willst du, glaube ich, lieber gegen Deutschland spielen.
Ich wollte gerade sagen, also mit den frischen Eindrücken würde ich, glaube ich, lieber Deutschland nehmen. Insgesamt so von den ersten Spielen her. Nee, ich glaube, es ist ausgeglichen. Außer du findest halt den perfekten Plan gegen Vini Junior.
Aber wie sagt man so schön, das nächste Spiel ist immer das nächste. Deswegen erstmal Norwegen-Frankreich. Da freue ich mich wirklich total drauf, denn es ist ja das Duell der Superstars. Es ist Haaland auf der einen Seite und 10 andere auf der anderen Seite.
Also, naja, vor allem im Moment Mbappé.
Genau,
ne?
Beide mit 4 Toren schon. Und die große Frage ist, hat Norwegen da irgendwo eine Chance, den Franzosen weh zu tun? Weil Frankreich ist natürlich der Top-Favorit, muss auf Trainer Didier Deschamps verzichten, der wegen eines Trauerfalls abgereist ist. Die sind das beste Umschaltteam der Welt, aber vielleicht gibt es da irgendwie die Möglichkeit für die Norweger, ihnen gefährlich zu werden. Glaubst du dran?
Da kommt es auch voll drauf an, was mit Riasson ist. Ob der jetzt spielen kann oder nicht. Also Stand dieser Aufnahme habe ich jetzt noch nicht gelesen, ob der nochmal rechtzeitig fit wird, um dann auf dem Platz zu stehen.
Ja, der hat so lästige Oberschenkelprobleme.
Genau.
So die sind so ganz schleichend gekommen. Ne? Ich glaube, da ist man beim BVB auch nicht so richtig happy drüber.
Ja, der BVB hat ja eh Pech, was die Ausfälle angeht, jetzt auch mit Schlotterbeck. Oh ja. Aber das interessierte ja erst nach der WM wieder. Aber ich finde, der könnte halt echt ein Faktor sein, sowohl defensiv als auch offensiv gegen die Franzosen.
Also sie müssen natürlich irgendwie gucken, also sie machen ja nach Ballgewinnen, suchen sie immer direkt eigentlich Haaland vorne und Sørloth, das sind so die, die Go-To-Guys. Und wenn Ødegaard da mit seinen schönen, feinen Pässen irgendwie versucht, da die Franzosen auszuhebeln, dann kann da schon was passieren. Sie sind natürlich in der Rückwärtsbewegung irgendwie nicht ganz so stark und wie gesagt, da kommen dann diese ganzen Granden mit Mbappé und so. Also das ist schon eine Wucht. Da wird schon schwierig, da was zu holen, glaube ich.
Ja, aber die Franzosen waren ja auch so ein bisschen minimalistisch unterwegs. Also sie haben zumindest nie mehr gemacht, als sie mussten. Und das ist, glaube ich, gegen Norwegen gefährlich. Also ich denke schon, dass sie da irgendwo eine Schippe drauflegen müssen. Aber also das ist, glaube ich, echt so ein, das könnte das beste Spiel bisher bei dieser WM werden, was die individuelle Qualität einfach auch angeht. Parallel spielt dann Senegal gegen Irak. Beide müssen da auf Sieg gehen. Beide haben ja noch keine Punkte. Und da ist dann halt wirklich die Frage, reichen überhaupt 3 Punkte noch zum Weiterkommen? Weil da musst du auch ein bisschen am Torverhältnis schrauben. Senegal -3 und Irak -6 aktuell.
Das Endspiel um die Hoffnung sozusagen. Mhm. Ja, musst du dann wirklich versuchen, so viele Tore wie möglich zu schießen. Und hier ist natürlich Senegal ganz klar favorisiert. Sehe auch irgendwie da einen Sieg. Man muss sich nur mal den Kader oder die Kader angucken. Der Kaderwert vom Senegal ist 22 Mal so hoch wie der des irakischen Kaders.
Aber trotzdem Senegal auch irgendwie hinter den Erwartungen zurück. Ne? Die hatten ja viele schon so auch auf der Liste der Geheimfavoriten, die sehr lang ist bei dieser WM. Aber es gibt ja auch viele Teilnehmer. Luis de la Fuente hatte ja auch gesagt, da kann er sich vorstellen, dass es für die sehr, sehr weit gehen könnte. Und aber das haben sie noch nicht so richtig gezeigt.
Ja, sehr fehleranfällig waren die bisher. Und das haben natürlich Haaland und Mbappé immer direkt bestraft. Ob das jetzt der Irak auch immer direkt bestraft, weiß ich nicht. Beim Irak fehlt möglicherweise auch der Kapitän und der einzige Torschütze Hussein. Der wird ihnen abgehen. Also ja, der Senegal ist natürlich auch unter Druck. Weil, wie gesagt, die Hoffnung gibt es noch auf einen Platz der besten Gruppendritten. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube auch, dass 3 Punkte wahrscheinlich nicht reichen.
Jetzt habe ich Luis de la Fuente schon erwähnt. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mit der Gruppe H direkt weiter. Die Spanier aktuell ganz oben mit 4 Punkten. Uruguay dahinter. Das ist das direkte Duell. Und Kap Verde auch mit 2 Punkten noch die Chance weiterzukommen. Saudi-Arabien hat 1 Punkt. Die beiden eben Kap Verde und Saudi-Arabien spielen dann gegeneinander. Und das Ding ist, es lohnt sich in dieser Gruppe wirklich Erster zu werden, denn der Zweite muss gegen Argentinien ran.
Ja, und der Erste gegen Österreich oder Algerien.
Mhm.
Aber korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber kann Kap Verde nicht sogar theoretisch auch noch Gruppensieger werden?
Also ja, doch,
ich habe es mal durchgerannt. Bei einem hohen Sieg und wenn Spanien 0-0 oder 1-1 gegen Uruguay spielt und Kap Verde schlägt Saudi-Arabien 4-0, ist Kap Verde Gruppensieger.
Ja. Das ist auch bisher mein Lieblings-Funfact bei dieser WM.
Das wäre absurd.
Dieses Team, was uns aber ja schon die ganze Zeit einfach nur positiv überrascht, wenn die am Ende als Gruppensieger durchgehen, fände ich okay. Wobei ich eigentlich auch gerne hätte, dass sie Zweiter werden und dann die Argentinier gegen Kap Verde sehen würde.
Aktuell finde ich auch, Kap Verde hätte den zweiten Platz mehr verdient als Uruguay. Glaube auch nicht, dass Uruguay gegen Spanien was holt. Spanien einfach super stark. Freue mich zwar sehr auf diese Partie, aber ich glaube, das wird dann doch zugunsten der Spanier ausgehen. Also die kommen jetzt auch so richtig ins Rollen. Lamine Yamal ja zuletzt auch in der Startelf kommt in Form. Nico Williams haben wir bisher nur von der Bank gesehen. Könnte mir vorstellen, dass der jetzt dann auch mal eine Startelf-Chance kriegt, weil bei Enya nicht so überzeugt hat zuletzt. Und Spanien seit 32 Spielen ungeschlagen und das wird noch so weitergehen.
Ja, und im Parallelspiel sehe ich tatsächlich auch Kap Verde als Favorit gegen Saudi-Arabien, weil einfach auch so dieses ganze Drumherum für Kap Verde spricht. Und das ist das fairste Team im Moment im Turnier. Die haben erst 5 Fouls begangen, die Kap Verdier. Das macht das, finde ich, noch mal krasser.
Macht sie noch sympathischer.
Ja, erstens das und trotzdem aber auch hebt die Leistung noch mal mehr hervor, weil die nicht einfach nur zerstören, sondern halt auch wirklich sehr fair spielen.
Mhm. 16 Millionen Insta-Follower, da ist der Torwart, Wosinha mittlerweile. Musiala hat ja nur die Hälfte. Und sie kommen natürlich.
Der hat aber auch noch nicht so viele Bälle gehalten.
Und sie kommen natürlich über Leidenschaft und Kampf, sind zweikampfstark und dabei eben dann so fair zu bleiben und erfolgreich, also noch ungeschlagen zu sein. Das ist wirklich richtig stark. Jetzt fehlt ihnen Sidney Lopez Cabral, der fehlt gelb gesperrt, ist ein sehr wichtiger Spieler, den wir noch aus der dritten Liga hier kennen, aus Deutschland. Der hat bei Viktoria Köln gespielt.
Ist auch geil, ne? 5 Fouls und du hast es trotzdem geschafft, dass ein Spieler gesperrt ist mit 2 gelben Karten.
Aber ich glaube wirklich daran, dass sie Saudi-Arabien schlagen können.
Das glaube ich auch.
Saudi-Arabien war gegen Spanien sehr überfordert, haben auch insgesamt nicht so richtig gut performt, haben erst 10 Torschüsse und ein Tor gemacht. Und mit dem berühmten Momentum, was Kap Verde hat, glaube ich ja, da an einen Sieg.
Übrigens genauso spannend wie die Gruppe ist auch die Gruppe G. Da hat nämlich Ägypten 4 Punkte, Iran dahinter 2 Punkte, Belgien 2 Punkte und Neuseeland 1 Punkt. Das heißt, in der Gruppe ist aktuell nur klar, dass Ägypten nicht Letzter werden kann und Neuseeland nicht Erster. Aber ansonsten sind da alle Plätze nach vorne, nach hinten noch frei zu vergeben. Es lohnt sich also vielleicht einfach, dann früh aufzustehen. Die Spiele werden nämlich erst um 5 Uhr angepfiffen.
Genau.
Neuseeland
gegen Belgien und Ägypten Iran. Weil die Spiele erst um 5 Uhr angepfiffen werden, gibt es unseren Podcast dann übrigens morgen auch ein bisschen später, so wahrscheinlich 7:30, wenn wir es schaffen. Aber es ist ja Wochenende, da wollt ihr wahrscheinlich eh ein bisschen länger schlafen.
Ja, das Spannende da ist auch Ägypten gegen Iran. Die haben beide noch nie eine Gruppenphase überstanden, aber es ist ja schon klar, dass einer von ihnen auf jeden Fall weiterkommen wird. Deswegen, das steht, finde ich, nochmal so ein bisschen über diesem ganzen Thema mit dem Pride Game. Ist natürlich irgendwie, klingt wie ein schlechter Witz, dass vorab die FIFA festgelegt hat in Seattle, dieses Spiel soll ein Spiel für Weltoffenheit und mit Regenbogenfahnen und allem Möglichen sein. Und dann erst wurde ja ausgelost und dann erst stand fest, dass das eben die Partie Ägypten gegen Iran ist. Die haben direkt in dem Moment, als klar war, dass sie dieses Spiel kriegen, haben sie sich schon beschwert. Zwischendrin haben sie auch mal damit gedroht, dass dieses Spiel dann abgebrochen werden wird von beiden Seiten. Aber ich gehe mal davon aus, dass das einfach ganz normal ablaufen wird, weil eben beide Teams noch die Chance haben, weiterzukommen.
Genau, dann ist das Sportliche möglicherweise doch auch ein bisschen wichtiger. Aber auch da natürlich Ägypten favorisiert für das Spiel, obwohl sie sehr abhängig sind von Mo Salah. Mhm. Und
aber ich habe ihnen Unrecht getan. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ich habe sie deutlich schlechter erwartet. Das zweite Spiel in der Gruppe ist dann Neuseeland gegen Belgien. Und auch da könnte es tatsächlich sein, wenn Neuseeland gegen Belgien gewinnt und dann parallel der Iran gegen Ägypten gewinnt, könnten alle Außenseiter in dieser Gruppe weiterkommen und Belgien ausscheiden.
Diese Rechnerei macht mich wirklich wahnsinnig. Ich gucke immer nur.
Das war die letzte für heute
versprochen. Ich gucke immer nur auf das Spiel und Neuseeland gegen Belgien ist natürlich auch das Spiel, wo die Belgier wirklich jetzt dann nochmal müssen. Die haben bisher enttäuscht, ein Tor erst geschossen, zweimal unentschieden gespielt, der Druck ist groß. Mit 3 Unentschieden könnten sie möglicherweise ausscheiden. Dann haben sie zwar eine lange Ungeschlagen-Serie, aber sind trotzdem nicht weitergekommen. Es ist einfach dieser Umbruch. Es ist dann doch noch zu sehr alte Generation, finde ich, bei den Belgiern. Lukaku ist mit 33, ich habe irgendwo gelesen, er wirkt wie einer aus den alten Herren, die man von den alten Herren nochmal mitgenommen hat, um auszuhelfen.
Da könnte er ja auch mitspielen mit seinem Alter.
Es läuft viel noch über De Bruyne, der schon 35 ist, Courtois, der Torwart ist 34, Trossard muss viel machen mit 31. Also es ist wirklich jetzt der Abgesang der alten, der goldenen Generation.
Ich bin gespannt, wie wir da morgen drüber reden werden. Also, wie gesagt, auf jeden Fall später, denn die letzten Spiele werden ja erst um 5 Uhr angepfiffen. Und für heute war es das, Tobi.
Ja, wunderbar. Dann hören wir uns morgen.
Ich glaube, ich mache das jetzt wahr und fahre wirklich an den See.
Ja, eincremen nicht vergessen.
Alles klar.